Nehmt doch bitte eure Bibeln zur Hand und schlagt diese auf in dem Buch Rut, Kapitel 4, ab Vers 13 bis 20, wenn wir das Buch beenden. Rut, Kapitel 4, die Verse 13 bis 22. Ihr könnt euch noch daran erinnern, dass das letzte Mal, als wir zusammenkamen, dass wir in Kapitel 4 darüber lasen und studierten, was es mit Boas auf sich hatte, als er zum Tor ging. Und zwar hatte er vor, den Löser erstmal zu Rate zu ziehen, ihn erstmal zu fragen, ob er denn die Ruth lösen möchte. Wir haben dann gelesen, dass Boas diesen Mann auch getroffen hat. Er wollte sie aber nicht lösen. Und somit hat dann Boas es übernommen. Denn die Vorbedingung war für diesen Mahlon, so hieß der Löser, der näher war, dass er sie löst und natürlich auch dann das ganze Erbgut bekommt von dieser Abstammungslinie, aber auch, dass er ihr ein Nachkommen geben muss, der dann eben ein Nachkomme ihres Ex-Mannes war. Nun, also, in den Schatten des Buches von Ruth sehen wir, wie Christus als Abbild uns auch gezeigt wird. Denn hier, in unserem Abschnitt, sehen wir, was es bedeutet, erlöst zu sein, ausgekauft zu werden, und darin diese Vorteile zu empfangen. Also, Rut Kapitel 4, Abvers 13. Also nahm Boas die Rut, und sie ward sein Weib, und er kam zu ihr. Der Herr aber verlieh ihr, dass sie empfing und einen Sohn gebar. Da sprachen die Frauen zu Naemi. Gelobt sei der Herr, der dir zu dieser Zeit einen Erlöser nicht versagt hat. Sein Name werde genannt in Israel. Der wird nun deine Seele erquicken und dich in deinem Alter versorgen, denn deine Schwiegertochter, die dich liebt, hat ihn geboren, sie, die dir mehr wert ist als 7 Söhne. Und Naemi nahm das Kind und legte es an ihren Busen und ward seine Wärterin. Und ihre Nachbarinnen gaben ihm einen Namen und sprachen, der Naemi ist ein Sohn geboren, und sie hießen ihn Obed. Der Vater ist der Vater Isais, des Vaters Davids. Und dies ist der Stammbaum des Peres. Peres zeugte Hesron, Hesron zeugte Ram, Ram zeugte Aminadab. Aminadab zeugte Nahason, Nahason zeugte Salmon. Salmon zeugte Boas, Boas zeugte Obed, Obed zeugte Isai. Isai zeugte David. Das war die Lesung des Wortes Gottes. Lasst uns beten. O Herr, wie wir die letzten Worte dieses Buches studieren und die Abstammung des Königs Davids und der größer ist und nach David kommt. Hilf uns, ein tieferes Verständnis für deine Erlösung zu empfangen und es zu verstehen, deine Gnade zu erkennen. Herr, diene uns darin, hilf uns. Das bitten wir alles in Jesu Namen. Amen. Das Buch Rut ist eine wunderbare Geschichte und hat ein fröhliches und lauteres Ende. Und im Kontrast zur modernen Literatur und in den Filmen, die in den Kinos laufen. Denn meine Frau zum Beispiel, sie kann Filme nicht ausstehen und mich auch nicht, bei denen es am Ende kein gutes Ende gibt. Doch wenn wir zu dieser Passage kommen. Ich möchte da einfach nur nebendrein mit das erwähnen, dass dieses Buch endet für ein, ja gut, für Naemi und Ruth. Aber letztendlich geht es in diesem Buch um jemanden ganz anderes. Dieses Buch ist geschrieben worden, um zu zeigen, was es mit dem Haus Davids auf sich hat. Dieses Buch ist dazu da, um Lücken zu füllen. Nicht nur des Stammbaums von ihm, sondern auch von dem, wie Gott ihnen gedient hat, da an ihnen gehandelt hat. Und natürlich müssen wir sagen, wie wir das Neue Testament auch kennen, dass das Buch jetzt nicht um David handelt, sondern um Jesus, dass es eine gute Geschichte ist über Christus. Denn hierin, in dem Wort Gottes, sehen wir, dass Gott auch in der Erlösung hier, in dem heiligen Heim von, also dass Gott an dem, an der Abstammung von Christus die ganze Zeit gearbeitet hat, daran gewirkt hat, dass er alles vorbereitet hat, um die Erlösung zu vollbringen. Deshalb möchte ich sagen, dass dies ein Buch ist über die Erlösung selbst. Und ganz spezifisch Gottes Erlösungswerk in dem Stammbaum von Christus Jesus. Zwei Dinge, die ich euch hier zeigen möchte, und die werden ganz natürlich hier uns aufgezeigt. Nämlich einmal, dass die Erlösung in zwei Überschriften zusammengefasst werden. Nämlich die Erlösung in dem Leben von Ruth einmal. Das erste war Vers 13 und dann 14 bis 17. 14 bis 17 ist dann die Erlösung im Leben von Naemi. Einmal Erlösung im Leben von Ruth und dann Erlösung im Leben von Naemi. Nun, in Vers 13 lesen wir von Ruth und Boas. Boas wird jetzt nun etwas in den Hintergrund gerückt. Er ist nicht das Hauptthema von Vers 13. Und klar, das Buch heißt selbst das Buch Ruth, deshalb geht es hier nicht so hauptsächlich um Boas, aber es ist auch mehr komplex als das. In diesem Abschnitt, in dem einzigen Satz, den wir hier sehen aus unserem Abschnitt, ist quasi hier 13, wo sie erwähnt wird. Dass ab Vers 13, dann in dem Übergang zu Vers 14, ja, etwas Abruptes. Jedoch ist Vers 13 inmitten des Textes, inmitten des Kontextes des Buches von Ruth. Da ist so viel Geschichte mit dahinter. Denn wenn wir Vers 13 einfach so lesen, ohne Kontext und auch ohne den Bezug des ganzen Buches und auch dann ist es eine ganz einfache Ehegeschichte, nicht wahr? Also das hört sich halt einfach nur so biblisch an, also auf einer biblischen Wortwahl, die hier genannt wird, dass Ruth seine Frau nahm, sein Weib nahm, wie es hier heißt, und dass er zu ihr kam. Dass er sie in sein Haus aufnahm und dass sie jetzt nun Teil seines Heimes ist. Und dann haben wir auch den hebräischen Begriff, wie dann die Ehe quasi dann versiegelt wird. Und da werden wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. Nun, aber um das alles noch ein bisschen auszuweiten, müssen wir nochmal in Kapitel 1 anfangen. Da sehen wir nämlich, dass Ruth nun verwitwet ist. Ihr Ehemann war Mahlon, der Sohn von Elimelech. Und Elimelech und Naemi, zusammen mit den Söhnen, nämlich Mahlon und seinem Bruder, dass sie alle ihr Heim verlassen haben und zu den Heiden gingen. Sie gingen nach Moab, zu den fremden Göttern. Sie lebten unter einem Volk, die nicht das Volk Gottes waren, ein heidnisches Volk. Und in Kapitel 1 lesen wir auch, dass die Art und Weise, wie sie ihr Heim zurückließen und zu den Heiden gingen, dass sie quasi dem Volk Gottes ihr Rücken kehrte, das verheißene Land den Rücken kehrte. Es war wie ein Abfall, kann man sagen. Sie haben sich nach etwas anderem, woanders umgesehen, um versorgt zu werden. Ganz egal, dachten sie sich, ob wenn jetzt diese fremden Ländereien andere Götter haben, andere Götter anbeten. Sie haben da nicht auf den Herrn vertraut und sind dann woanders hingegangen. Und die Interpretation von Naemi selbst war, als dann Elimelech starb und auch Mahlon und Kilian, ihre zwei Söhne, dass es ein Ergebnis ist, dass es eine Auswirkung dessen ist, dass sie das Volk Gottes verlassen hat und die Anbetung Gottes und eben auch all dessen den Rücken gekehrt hat. Und dann lesen wir auch etwas später, wie Ruth ihre Schwiegermutter trifft. Und sie alle sind am Klagen oder am Weinen. Das ist wahrscheinlich 10 Jahre, als Elimelech nun starb und nachdem sie jetzt nun 10 Jahre lang noch immer in Moab lebten, da ist jetzt Mahlon und Kilion auch noch verstorben. Und jetzt weinen die Damen zusammen. Und Naemi mit der Sorge und die sie da verspürte, wendete sie sich an ihre Schwiegertöchter und sagt ihnen, sie sollen wieder zurückkehren in ihre Familien, die Moabiter. Sie sollen einfach wieder zurückgehen, wo sie herkommen. Und dann lesen wir auch, dass sie erfahren hat, dass der Herr das Volk Israel besuchte. Und dann hat sie eben auch zu ihren 2 Schwiegertöchtern gesagt, hey, ich weiß, wo der Herr versorgt, es ist nicht hier. Und da werde ich jetzt hingehen, da möchte ich jetzt nun hingehen. Und wie sie nun die 2 Frauen wieder zurückschicken möchte, möchte die Ruth aber das nicht tun. Also Naemi hat das zweimal versucht. Die Dame Orpa geht dann nach dem zweiten Mal, aber Ruth, sie bleibt fest bei Naemi. Sie hängt an ihr, kann man sagen. Und sie verweigert, zurück zu den Moabitern zu gehen. Sie verweigert es, zu ihrem Volk zu gehen, nach dem Fleische, zu ihrer leiblichen Familie. Dann lesen wir das Bekenntnis von Naemi. Und beziehungsweise von Ruth zu Naemi, dass sie sie nicht zwingen soll, sie zu verlassen, sondern dass dort, wo sie hingeht, da möchte sie auch hingehen. Und dort, wo sie sich schlafen legt, möchte sie sich auch schlafen legen. Dass ihr Gott auch ihr Gott sein soll in dem Fall. Also, dass dein Gott mein Gott sein soll. So hat sie das dann ausgedrückt. Seht, da gibt es auch 2 Teile in ihrem Bekenntnis. Einmal, dass sie einmal ihre Schwiegermutter sehr lieb hat. Sie liebt sie. Sie sagt, komm, zwing mich nicht, dich zu verlassen, dass ich meinen Rücken dir kehren sollte. Das ist eine sehr tiefe und wunderbare Beziehung. Es ist etwas, das, würde ich sagen, sehr Ungewöhnliches zwischen Schwiegertöchtern und Schwiegermüttern oder auch Schwiegervätern und Schwiegersöhnen. Aber sie sagt, hey, wenn das dein Volk ist, dann soll das auch mein Volk sein. Sie hat quasi den Moabitern den Rücken gekehrt und auch den Göttern von Moab, von den Leuten von Moab. Dass sie sagte, dein Gott soll auch mein Gott sein. Und dann am Ende ihres Bekenntnisses, da sagt sie, dass sie sich in die Hände und die Treue und die Güte des Gottes Israel hingeben möchte. Dann sagt sie, so umgehen wie mit dir, bis der Tod uns scheidet. Das ist ein Bekenntnis. Das ist ein Bekenntnis ihres Glaubens. Und so haben wir Ruth in Kapitel 1, wie sie ihren Ehemann verlassen hat. Eine Frau, die ihr Zuhause verlassen hat und hat sich ganz und gar dem Herrn gewidmet. Und nun in Kapitel 4, Vers 13. Und darin lesen wir 2 wunderbare erlösende Werke des Herrn für sie. Das erste ist das sollten wir jetzt nicht einfach so überlesen oder überspringen. Nämlich das erste Werk der Erlösung, das er für sie getan hat, ist, dass sie heiratete. Sie hat geheiratet. Seht, das, was der Herr ihr entnommen hat, indem Mahlon starb in dem Land von Moab, aber das sollten wir nochmal kurz nicht übersehen, denn hier sehen wir, dass eine Frau verheiratet war und verwitwet wurde, dass ihr alles genommen wurde und dass sie sich ganz und gar dem Herrn hingegeben hat und dass der Herr ihr wiederhergestellt hat, was sie verloren hat in der Ehe. Sie hat einen liebenden Ehemann empfangen und einen rechtschaffenden Ehemann. Nicht nur einen Mann, der seinen Rücken nun, den Israeliten den Rücken kehrt, den Göttern von Israel den Rücken kehrt und woanders hingeht, einfach nur da, wo es ihm gut geht, sondern dass es jemand war, der rechtschaffen gewesen ist. Und sie hat ihn getroffen als Bettlerin, dass sie nur da die paar Körner auflesen könnte, um dort ein bisschen Essen zu haben. Gott hat ihr jemanden zugewiesen und versorgt, der Gott, also mit einer Person, die Gott liebt, also in dem Fall Boas. Und er, also beziehungsweise Gott hat erlösend für sie gehandelt, indem Boas in ihr Leben kam, damit er für sie sorgt, für sie da ist und auch ihre Nachkommenschaft weiterhin aufrecht erhalten wird. Nun, sie wird nicht erlöst durch die Ehe, natürlich nicht wenn wir das jetzt nun in der Ewigkeitsperspektive ansehen. Sie wird nicht gerecht gesprochen durch die Ehe, auf keinen Fall. Sondern was man wissen sollte, ist, dass Erlösung ehelich ist. Erlösung ist ehelich, damit meine ich. Im ganzen Neuen Testament lesen wir im Wort Gottes davon, dass Christus der Erlöser sei. Der Erlöser, der Bräutigam sei. Der sich selbst hingibt für die Erlösung, für das Auskaufen einer Frau, einer Ehefrau, einer Braut. Und in der Bibel lesen wir dann auch immer die Worte der Reinigung und für das Fürsorgen und Dasein, das Lieben und Sorgen des Ehemannes gegenüber der Ehefrau. Jesus Christus überführt, Jesus reinigt, Jesus der Erlöser. Und somit ist die Erlösung auch ehelich und deshalb sollten wir als Christen das auch mit diesen Ohren hören. Dass wenn wir mit Christus vereint sind, dann haben wir jemanden, der uns liebt und dem du gehörst und der in eine ewige Beziehung mit dir eingegangen ist, die auch über den Tod hinausgeht. Eine Einheit, die nicht zerbrochen werden kann, nicht einmal durch den Tod. Sie hat geheiratet, erlösend für sie. Das war auch erlösend nach dem Gesetz von Israel, denn er hat das Werk eines Erlösers getan in Israel. Er hat sie ausgekauft. Er hat sie geheiratet. Und das bahnt den Weg auch zu dem zweiten erlösenden Werk, nämlich der Nachkommenschaft. Denn zum einen sollte Boas hier sollte er in eine Ehe mit ihr eingehen und dann sollte er einen Sohn gebären für ihren verstorbenen Ex-Mann, damit seine Nachkommenschaft weitergeht. Das heißt, dass er nichts daraus bekommt, so gesehen. Denn so gesehen müsste er auch seinen Erbteil dem Sohn, dem erstgeborenen Sohn, auch weitergeben, der aber dann dem Stammbaum des Ex-Mannes von Ruth angehört. Das heißt also, er hat damit selber keinen Vorteil. Und dann lesen wir in unserem Text, dass der Herr, das ist Jahwe, hier in Vers 13, verlieh ihr, dass sie empfing und einen Sohn gebar. Das ist wie Boas und Ruth ganz normal, wie man das im Eheleben tut, ein Kind bekommen. Aber was wir erkennen sollten und auch nicht übersehen sollten, ist, dass Ruth 10 Jahre lang mit Mahlon verheiratet war. Und was ist das Großartige, was die Passage uns immer wieder sagen möchte? Nämlich einen Nachkommen. Denn ganz offensichtlich hatte Ruth keinen Nachkommen, kein Kind, niemanden. Niemanden, der nach der Familie schaut, der das Erbteil der Familie bekommt. Kein Kind. Und wenn wir die Passage lesen, so sollten wir das auch lesen oder so auch erkennen, dass es der Herr gewesen ist, der ihr einen Sohn gab. Und nicht nur irgendein Kind, einen Sohn, klar. Einen rechtmäßigen Nachkommen, der die Erbschaft in Empfang nehmen kann. Denn das ist das einzigste Mal, wo wir das in dem Buch von Ruth lesen. Nämlich hier sehen wir, dass Gott etwas aktiv tut. Das ist erstmal, dass wir das so lesen in dem Buch. Das ist das Werk Gottes. Das wird als Gottes Gnade anerkannt. Gottes Barmherzigkeit. Das ist das Zweite, was der Herr in dem als erlösender Akt für sie taten. Das erste Mal, als wir davon lasen, als Gott eben ein verbal da eingriff war, als der Herr sein Volk heimsuchte, als sein Volk kam, also um sie zu versorgen. Das war ganz am Anfang. Und dann lesen wir das zweite Mal hier, nämlich wie sie dann auch einen Sohn gebar. Gott hat den Haus, das den Stammbaum, den Haushalt von Mahlon wiederhergestellt. Das ist ein Akt der Erlösung. Was daran auch nochmal wichtig ist zu erkennen, ist, dass zu diesem Punkt, als es nun anfing, dass sie ein Kind gebar, ist nämlich, dass Boas der Erlöser ist. Aber sein Werk ist eigentlich essentiell, dass er ihr ein Kind geben soll, er ihr ein Kind geben soll. Dass nämlich dann, wenn der erste Sohn geboren wird, dann ist es seine Verantwortung, dass er das Haupt der Familie sei und dass er das Brot reinbringen soll und er für die Familie sorgen soll. Und dann sehen wir, dass hier ein Übergang ist von Ruth zu Naemi. Denn ansonsten ist es für uns etwas verwirrend, wenn wir das nicht verstehen, was wir gerade gemeinsam betrachtet haben, was es dann eben mit den nachfolgenden Versen zu tun hat. Denn in dem Wort Gottes lesen wir, dass im Haushalt des Herrn Jesus Christus, dass in diesen Dingen wir die Schatten oder die Umrisse der Erlösung in Christus erkennen. Doch als zweites sehen wir hier Naemi. Etwas seltsam, wenn wir es einfach nur so lesen. Nämlich Ruth und Boas heiraten, sie haben einen Sohn und dann sprechen die Leute nun während der Geburt nicht mehr um Ruth, sondern plötzlich über Naemi. Also da geht es plötzlich um Naemi. Aber wie kommt das plötzlich? Also hier heißt es, da sprachen die Weiber zu Naemi und dann gibt es einen vierfachen Segen, die sie hier über sie aussprechen. Also wirklich eigensinnig oder beziehungsweise sehr, sehr speziell. Was es mit der Wortwahl und mit den Segen und hier mit den Dingern eben auf sich hat. Denn wenn wir nochmal nach Kapitel 1 gehen, da lesen wir nämlich über den Schmerz, das Klagen und die Schwierigkeiten von Naemi, dass sie jetzt nur nach Bethlehem kamen und dass die Damen dann zu Naemi kamen und sehr geschockt waren, dass sie dann zu ihr sagten: Hey, Moment mal, ist das Naemi? Und man kann sich noch, dann können wir noch mal nachlesen, dass es dort hieß, dass sie sehr verbittert war und sehr traurig war und weinte und sagte: Hey, nennt mich nicht Naemi, nennt mich lieber Mara. Denn der Herr, der Allmächtige, ist sehr bitter mit mir umgegangen. Denn voll bin ich ausgegangen und leer komme ich zurück. Wieso nennt ihr mich Naemi? Der Herr hat gegen mich Zeugnis abgelegt und der Herr hat Trübsal über mich gebracht. Sie wurde sehr hart gedemütigt durch den Tod seiner Familie. Und ich denke, so tief, wie man auch fällt, wenn so etwas passiert. Und noch einmal wird hier das Licht auf das Erlösungswerk gelegt. Nämlich, dass dieser Sohn für sie sorgen soll, ein Erlöser sei. Also lass uns einfach mal lesen, was hier drin steht, im Vers 14. Da sprachen die Frauen zu Naemi: Gelobt sei der Herr, der dir zu dieser Zeit einen Löser nicht versagt hat. Sein Name werde genannt in Israel. Der wird nun deine Seele erquicken und dich in deinem Alter versorgen, denn deine Schwiegertochter, die dich liebt, hat ihn geboren, sie, die dir mehr wert ist als 7 Söhne. Der erste Teil nun. Sie preisen den Herrn. Sie erkennen, dass es von Gott ist, und sie sagen, dass es der Herr ist, der einen Löser ihr nicht versagt hat. Sie sprechen hier nicht von Boas. Ja, sie sprechen hier von dem Sohn Obed. Dem Sohn, der Ruth gezeugt wurde, dem der Ruth geboren wurde. Das ist, wen der Herr ihnen gab. Denn noch einmal, da gibt es ein Limit, ein Maximum von dem, wie er eben dafür sie sorgen kann. Denn seine erste Verantwortung von Boas für die Familie von Ruth ist, dass er ihr einen Nachkommen gibt, damit er für sie sorgt. Aber letztendlich kommt es von Gott, denn hier lesen wir, dass es Gott ist. Gott hat dieses Werk vollbracht, der Herr hat ihnen ein Kind versorgt. Und der zweite Segen, der hat dann etwas mit dem Sohn zu tun. Und wir müssen das alles im Kontext des Buches von Ruth lesen, dass es nicht nur eine Kleinigkeit ist, dass es hier nicht nur um Obed selbst geht, sondern möge sein Name hier groß und hoch gelobt sein in Israel, ein hoher, hoch erhöhter Name. Und jeder weiß, wenn man dieses Buch liest, dass dieses Baby, dieser Obed, er wird ein Mann werden. Er ist der Großvater von König David. Und er ist ein Großvater, so gesehen, von Christus Jesus. Sein Name könnte nicht größer sein. Jahrhundertelang wird sein Name genannt. Der Herr hat ihn eingesetzt. Die Nachkommenschaft von Mahlon, das Haus von Mahlon, ist nicht ausradiert, ist nicht untergegangen. Doch dann geht es weiter und da hat es zwei Handlungen des Erlösers. Und sie sind wahrhaftig. Christliche Erlösung für das Volk Gottes. Denn hier einmal heißt es, hier prophezeien sie in diesem Segen darüber. Hier heißt es nämlich, hier hieß es, sein Name werde genannt in Israel. Deine Seele wird erquickt und er wird dich versorgen und so weiter. Also hier heißt es, dass er nochmal Leben schenkt für dieses Haus, für diesen Haushalt. Das Leben wird wiederhergestellt. Das ist eine wunderbare Sache. Dass quasi der Stammbaum und die Abstammung und der Haushalt von Mahlon nun wieder ins Leben gerufen wird und nicht ausradiert ist. Und als zweites haben wir hier auch der versorgt. Denn hier heißt es ja, hey Naemi, du hast hier jemanden, der nach dir schaut, der dir Essen gibt in deinem Alter, der für dich das Essen reinbringen wird, der dir ein Dach über den Kopf liefert, der für dich da ist bis zu deinem letzten Atemzug. Und dann muss man von diesen zwei Dingen nochmal etwas Abstand nehmen oder von Weitem nochmal beobachten, die Vogelperspektive annehmen. Denn hier werden die großen zwei Handlungen in der Erlösung uns dargelegt. Einmal die Wiederherstellung des Lebens. Klar, wenn man da über die Erlösung nachdenkt, dann hat man da einmal den ersten Adam vor Auge. Er war nun das Haupt der Menschheit. Er ist gefallen und in ihm kam dann eben der Tod auf die ganze Menschheit. Nicht nur in seinem Leben, sondern in aller Schöpfung. Das Leben wurde abgeschnitten. Hat nun ein Ende. Es ist so, als hätte der Stammbaum des Menschen wäre nun zu Ende gegangen. Doch dann haben wir den zweiten Adam, Jesus Christus. In ihm wurde das Leben wiederhergestellt. Einst tot von Männern und Frauen werden nun zum Leben erweckt, bekommen ein neues Herz, bekommen einen neuen Verstand, können wieder sehen, können wieder hören und werden vom geistlichen Tod zum geistlichen Leben erweckt durch den Erlöser Jesus Christus. So ist das Erste, nämlich neues Leben zu schenken. Und als Zweites, dieses Leben auch innerlich zu bewahren und zu pflegen. Denn dieser Erlöser wird sie bis ins Alter verpflegen und für sie da sein. Und jeder, der den Herrn bekennt als Retter und Erlöser und als König, der wird ewiges Leben haben. Der Herr sorgt für uns. Selbst wenn wir sterben, da wird unser Leib auch wieder am jüngsten, am letzten Tag zum Leben erweckt. Das sind wirklich, wenn wir jetzt nochmal zu Ruth und dem Kind und Naemi gehen und dem Obed, da tut er physisch wirklich für sie sorgen, ist er für sie da und erhält sie. Aber auch geistig erkennen wir da die Schatten, die auf Christus zeugen. Und dann das zweite, der zweite Segen, ja, da geht es plötzlich um die Schwiegertochter, die sie liebt, die Naemi. Und dass sie ihr lieber ist als sieben Söhne. Und die können sich doch daran erinnern, in Kapitel 1 von dem Buch Ruth, als Naemi und Ruth da eine Konversation hatten, als dann Naemi zu der Ruth und der anderen Dame sagt, dass sie umkehren sollten, nach Hause gehen sollten, in ihr Zuhause, zu ihren Familien. Dass selbst wenn sie jetzt einen Sohn gebären würde, die Naemi, dann braucht das viel zu lang, bis er erwachsen ist, bis sie dann da einen neuen Ehemann hätten. Und das wäre alles nichts Richtiges und das wäre nichts Gescheites. Doch hier lesen wir, dass hier die Schwiegertochter ihr einen Sohn quasi gab durch die Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Dass Gott derjenige ist, der das alles wiederherstellt. Dass sie natürlich dort komplett entblößt war, in dem Sinne, dass ihr alles weggenommen wurde, Ehemann und Söhne und sie nichts mehr hatte. Und die große Geschichte für die Leser dieses Buches damals war, dass Gott den Haushalt und auch die Abstammung von David dafür gesorgt hat und alles dafür gesorgt hat, dass es auch zustande kommt. Und dass Gott auch dafür sorgte, dass Erlöser dort eingesetzt werden, damit das eben weitergeht, damit auch das Volk Gottes genährt und bewahrt wird, nämlich auch letztendlich durch den König David dann etwas später. Und ganz ehrlich, das Evangelium, das ist nicht etwas Neues und ist auch nicht ein Märchen, sondern das Evangelium, das sehen wir überall in den Gezeiten. Und das ist heute das gleiche wie damals auch. Und ist sogar noch schöner und wunderbarer und noch vollständiger und noch sicherer als jemals zu den Tagen damals. Denn heute erkennen wir die Fülle dessen, des letztendlichen finalen Erlösern des Menschen, nämlich Jesus Christus. Und das sehen wir in diesem Buch. Lasst uns gemeinsam beten. Vater im Himmel, wir danken dir für die Schriften, für dieses wunderbare Zeugnis. Hilf uns, eine freudige und eine gute Ewigkeit vor dir und mit dir zu erwarten. Hilf uns, stärke uns, dass wir auf die Hoffnung unserer eigenen Erlösung blicken. Dass wir das Gewicht unseres gesegneten Seins auch erkennen durch die Person deines Sohnes, den Bräutigam, so wie wir seine Braut sind. Das bitten wir alles in Jesu Namen. Amen.